Daily. Nachmittagsupdate.
Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste, von denen man wirklich sehr viel lernen kann. Und Lernen ist auch das erste Thema, um das es hier geht. Denn wir haben Stefan Peuker zu Gast. Er ist der Founder und Managing Director von der Lern- bzw. Weiterbildungsplattform Masterplan. Das ist ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, die gerade eine 13-Millionen-Finanzierungsrunde abgeschlossen haben. Und wir haben zu Gast Arkadi Jampolsky. Er ist der Co-Founder und COO von Wunderflats, ein Unternehmen, das sich anschickt, ja, vielleicht Europas Marktführer zu werden im Bereich möbliertes Langzeitwohnen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Weg. Und auch dort wurden 21 Millionen Dollar investiert. Also von daher, heute geht es ums große Geld und was man damit anfangen kann oder wie man eben mit tollen Geschäftsmodellen die Welt erobert. Von daher, wir legen sofort los. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
Werbung.
Diese Folge wird präsentiert von Sendinblue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Sendinblue unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche beim Auf- und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen. Mit intuitiven Tools, deutschem Support, DSGVO-konform und das zu einem fairen Preis. Sichere dir mit Startup Insider dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis. Gutscheincode startupinsider2021 unter de.sendinblue.com/podcast.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview.
Jetzt zu Gast
Stefan Peukert, Co-Founder und Managing Director von Masterplan.com.
Also ich freue mich total, Stefan Peukert ist hier, Managing Director und Gründer von Masterplan. Stefan, ist ganz toll, dass du da bist. Hallo.
Ja, hallo.
Ja, super. Stefan, wir haben uns ja vor ewiger Zeit schon mal gesehen und das war, glaube ich, noch so in den Anfangstagen von Masterplan. Erzähl doch mal so kurz euren Ritt und wo ihr heute steht.
Oh wow, ich versuche das mal ganz kurz zu machen. Masterplan gegründet Ende 2017, live gegangen dann 2018 mit dem ersten Kurs damals. Ja, war der Grundkurs für Digitalisierung, waren am Anfang ja noch sehr zugespitzt auf das ganze Thema Digitalisierung und digitale Transformation und haben jetzt quasi mittlerweile, ja, eines der größten Learn-Management-Systeme, glaube ich, in Deutschland geschaffen und haben so ein bisschen diesen Learn-Management-Markt, den ganzen B2B-Learning-Markt, ja, ich hoffe, vielleicht so ein bisschen auf den Kopf gestellt, aber zumindest mal ein Stückchen weit nach vorne gebracht.
Ja, genau. Also ich habe neulich mit der Tina Dreimann von Better Venture schon über euch gesprochen. Das war, weil ihr eben eine Finanzierungsrunde abgeschlossen habt. Das ist auch der eigentliche Grund, warum wir heute sprechen. Nichtsdestotrotz, man muss ja erstmal sagen, ihr habt irgendwie, ich hab ja einen Zugang zu eurer Plattform und das ist wirklich sehr, sehr, sehr hochwertiger Content, den ihr da produziert habt. Zeitgleich habe ich mich aber gefragt, ob ihr euer Modell ein bisschen oder stark verändert habt im Laufe der Zeit.
Genau, also erstmal lieben Dank und freut mich immer sehr. Das freut mich ehrlicherweise immer mehr als irgendwelche Finanzierungsrunden, wenn Leute das Produkt mögen. Also das finde ich fast immer spannender und irgendwie befriedigender. Also danke dafür erstmal. Und ja, wir haben uns total verändert mit der Zeit. Also wie gesagt, am Anfang haben wir unseren Content noch komplett selber produziert, mit dem Ziel quasi ja wirklich Unternehmen fit zu machen für die Digitalisierung, für die digitale Transformation und haben uns einfach jetzt weiterentwickelt und mittlerweile, ja, weil wir glauben daran, an die Grundhypothese, ja, in der alten Welt bist du zur Schule gegangen, hast deine Ausbildung gemacht, hast dein Studium gemacht, hast das irgendwann abgeschlossen und dann hast du angefangen zu arbeiten. Also es gab so einen Punkt für viele von uns, ja, im Leben, wo ich aufgehört habe zu lernen und angefangen habe zu arbeiten. In der Welt, die sich aber immer schneller verändert, geht es nicht mehr, sondern du musst, und dann nennen wir das, auf eine lebenslange Lernreise gehen. Und da wollen wir einfach der bestmögliche Begleiter sein. Und da haben wir gesehen am Anfang mit dem Ansatz, den wir da gewählt haben, dass er ziemlich erfolgreich war, dass aber ja nur alleine dieses Thema Digitalisierung gar nicht alles ist, sondern jeder Bereich bewegt sich viel. Und wir wollten quasi ja das umfassende Learn-Management-System werden und haben uns dann darauf im Zuge damit auch entschieden zu sagen, irgendwann, ja, wir können nicht mehr jeden Content selber produzieren. Ja, das geht bei der Themenvielfalt, geht es einfach gar nicht, das hochqualitativ selber zu machen und uns mehr darauf zu konzentrieren, dass wir wirklich die mit Abstand beste Plattform bauen und sourcen Content jetzt quasi ja aus der ganzen Welt dazu. Das fängt an, ja, wenn wir einen guten YouTuber entdecken, der einen exzellenten Excel-Kurs macht, nehmen wir den exklusiv unter Vertrag. Aber zum Beispiel jetzt ab September sind wir die einzigen deutschlandweit, die TED-Videos offiziell einbauen können in den B2B-Learning-Kontext. Also ein ganz diverses Content-Portfolio, wo wir auch gerade erst anfangen, das noch weiter zu expandieren.
Du hast mir damals erzählt, dass so zumindest die Vision war, dass Menschen abends, wenn sie auf der Couch sitzen, die Wahl haben zwischen Netflix und euch und sich dann immer für euch entscheiden sollen. Ne? Dass sie also quasi abends immer sagen, ich investiere lieber in mich selbst, anstatt irgendwie, ja, ich weiß nicht, abzuschalten oder zu verblöden. Ist diese Rechnung aufgegangen?
Absolut. Und das war ja auch genau das, was uns bestärkt hat, weiterzumachen und alles noch einen Schritt größer zu denken. Ja. Weil wir schon uns verschiedene Learning-Systeme auch angeguckt haben und es war eigentlich immer so, ne, das sah aus wie Windows wie vor 30 Jahren und es hat einfach überhaupt keinen Spaß gemacht. Und ja, alle haben mit E-Learning und gerade in dem B2B-Kontext eigentlich eher so Compliance-Schulungen verbunden, ja, so trockene Compliance-Schulungen. Da, wenn du nicht lucky genug warst, irgendeinen Praktikanten zu haben, der das für dich gemacht hat, musstest du es dann auch noch selber machen. Und das war immer mehr Bestrafung. Und das wollten wir ganz anders denken. Und ja, genau auf dem Pfad sind wir immer noch. Der einzige Unterschied ist, wie gesagt, dass wir quasi unseren Content nicht mehr selber produzieren oder zum größten Teil nicht mehr selber zu produzieren, sondern da auf den besten Content der ganzen Welt mittlerweile zugreifen können.
Haben sich denn dadurch auch die Mitbewerber und was nicht der Wettbewerb verändert bei euch?
Ja, absolut. Wir sind ja aus so einer absoluten Nische rausgerückt, mehr in so ein breiteres Feld und konkurrieren jetzt eigentlich direkt mit einem Cornerstone, mit einem LinkedIn Learning oder auch mit einem Microsoft. Also das ist nochmal ein ganz anderes Playing Field jetzt geworden, das stimmt.
Und also es war ja im Prinzip ein reines B2B-Spiel. Ne? Ihr seid ja über die Unternehmen in den Markt rangegangen, habt versucht, dann irgendwie große Kontingente zu vermarkten. Ist das weiterhin der Ansatz oder ist es ja mittlerweile auch ein B2C oder ist es ein B2B2C oder wie seid ihr da aufgestellt?
Nee, wir sind immer noch rein B2B und werden das auch bleiben. Ja, wir glauben ganz fest daran, dass man Lernen in Organisationen vernünftig organisieren muss und glauben, dass es ein riesen toller Markt ist und wir da auch was Sinnvolles tun und haben gar keine Ambitionen, in den B2C-Markt zu gehen, weil der ganz anders funktioniert, auch von den Economics und was du eigentlich für Talent auch in der Company brauchst. Ja, ist dann sehr viel mehr SEO, sehr viel mehr AdWords und Conversion getriebener. Und wir wollen wirklich Lernen in Organisationen revolutionieren. Ja. Und deswegen, B2C ist ein tolles Feld, aber ist nicht unseres. Und wir sind ganz, ganz große Freunde davon, zu sagen, ja, in dem Feld, wo wir sind, das wollen wir exzellent machen, da wollen wir mit Abstand die Besten sein. Und B2C machen andere auch gut, aber wir wollen die beste Experience im B2B-Learning geben. Und das ist gleich geblieben. Was sich ein Stückchen weit verändert hat, ist, dass wir am Anfang sehr stark mit vielen Konzernen zusammengearbeitet haben und großen Organisationen machen das auch immer noch, aber dass wir immer bessere Lösungen auch für kleine Mittelständler schaffen. Ja, sag mal, angefangen ab 100 Mitarbeitern, die halt irgendwie für ihr Vertriebsteam, wo der Head of Sales für das Vertriebsteam innerhalb von 10 Minuten eine absolut fantastische Sales-Schulung auch bauen können, ohne dass das irgendwie in einen größeren Kontext unbedingt eingebettet werden muss. Also ja, B2B immer noch voll und wird auch so bleiben, aber wir shiften ein Stückchen weit darauf, dass wir uns auch viel mehr für SMB-Unternehmen öffnen.
Da gab es gerade in Amerika ein paar größere Runden, ne? Oder richtig große Runden sogar in dem Bereich.
Ja, das stimmt. Wobei, wie gesagt, also wir lassen uns da gar nicht so vom oder versuchen das zumindest, ne, zum Kapitalmarkt zu treiben. Und wir gucken jetzt nicht, wer hat irgendwie eine große Runde abgeschlossen und jetzt bauen wir das irgendwie auch in die Richtung, sondern wir versuchen schon wirklich Kundenprobleme zu lösen. Ne? Und ja, und wenn wir dann mit unseren Kunden sprechen, ist, glaube ich, unsere große Leistung was wir zumindest versuchen, nicht zu sagen, ja, wenn der Kunde sagt, ja, ich möchte das und das, dass wir das dann einfach bauen, sondern dass wir wirklich versuchen, tiefgehend das Problem, den Need zu verstehen, der dahinter steckt und dann wirklich eine gute, tolle Lösung zu anbieten. Und wir gucken weniger darauf, wer hat welche Finanzierungsrunden irgendwo abgeschlossen, sondern wie können wir irgendwie ein reales Kundenproblem lösen. Ne? Also wie kann der kleine Mittelständler oder der Mittelständler, der muss ja gar nicht der kleine sein, der 500 Mal Mittelständler, wie kann der eine exzellente Salesforce-Schulung oder eine exzellente Sales-Schulung in seinem Sales-Team machen? Wie kann der sein Onboarding verbessern und bauen dafür geile Lösungen bauen?
Ja, wobei, also es ehrt euch erstmal, wenn ihr so vorgeht, aber zeitgleich ist ja momentan auch so ein bisschen die Zeit der Storyteller. Ne? Das heißt, also eigentlich will man ja quasi so Marktfantasien auch wecken, damit die Investoren quasi zu höheren Bewertungen irgendwie bereit sind. Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen über eure, weil das ist ja auch spannend bei euch, ihr habt ja eine zweigeteilte Runde jetzt gemacht, ne?
Ja, du, absolut. Und aber ich glaube, die Fantasie kommt ja dann daher, dass wir schon ein großes Ambitionslevel haben und dass wir einfach diesen Kunden-Need überragend befriedigen wollen. Weil, wie gesagt, ich glaube schon, dass es die Halbwertszeit von Wissen wird immer kürzer. Und wenn du gerade siehst, B2B-Learning kommt langsam aus der Ecke raus, zu sagen, ja, früher war das nice to have. Da hattest du irgendwie einen Fitnessstudio-Gutschein für die Mitarbeiter und einen Obstkorb und dann haben die ja vielleicht auch noch so ein bisschen Learning-Tool dazu bekommen. und mittlerweile sehen mehr und mehr Unternehmen, wenn wir das nicht machen, wenn wir unsere Mitarbeiter nicht kontinuierlich weiterbilden, Da verlieren wir Produktivität, da können wir unseren Markt nicht mehr gestalten, sondern das wird langsam, ist noch nicht da, aber es wird zur absoluten Necessity. Und wenn ich Unternehmen damit helfe, ja, innovativ im Markt zu bleiben, ihre Mitarbeiter zu schulen, gerade auch im Hinblick auf den Fachkräftemangel, der ganz vielen bevorsteht und der jetzt schon sichtbar wird. Ich glaube, wenn du das Problem vernünftig löst, ja, dann ist dem Markt ja keine Grenzen gesetzt. Und so gucken wir da drauf, diese Probleme wirklich vernünftig für den Kunden zu lösen. Und
ich frage mich,
ja, Entschuldigung, ja. Ja, ich wollte auf deine Frage auch noch antworten. Ja, ja, ich wollte nämlich gar nicht ausweichen. Die Finanzierungsrunde haben wir jetzt geteilt, weil wir gesehen haben, okay, wir adressieren jetzt eigentlich noch einen viel größeren Markt. Wir wollen noch ein bisschen mehr Traction zeigen da drauf. Können das auch schon mittlerweile, ja, gehen ja aus dieser Ecke, ja, Content-Produktion, nur Digitalisierung, sind da, glaube ich, jetzt sehr erfolgreich rausgewachsen, wollen aber noch ein bisschen mehr Traction auf dem Weg zeigen und haben uns dann entschlossen, quasi, ja, einen Wandeldarlehen zu machen mit unserer Bestandsgesellschaft, an dem wir auch sehr dankbar sind, ja, die uns echt da vertrauen und die eigentlich noch eine viel größere Runde machen wollten und wie gesagt haben, ja, reicht jetzt erstmal. Und wo wir dann nochmal Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres nochmal, ja, vielleicht auch im Zuge einer Internationalisierung nochmal vielleicht eine größere Geschichte machen.
Ja, momentan ist ja dieses ganze Thema, ich weiß nicht, Tutoring oder E-Learning, ich weiß gar nicht, ob ihr euch rein im E-Learning-Bereich, also was ich meine, ist so diese persönliche Betreuung von Nachhilfe und solche Themen, das ist ja momentan gerade ziemlich en vogue. Ist das bei euch dann eigentlich eine logische Ausbaustufe? Weil ihr seid ja eigentlich ganz nah dran an den Nutzern, die im Prinzip sagen, ich möchte mich weiterbilden, ne?
Ja, also was wir versuchen, ist alles, was wir tun, skalierbar möglich zu machen, ne? Also wir gehen jetzt weniger in eine Einzelbetreuung, sondern versuchen halt schon quasi über die Plattform skalierbar die Inhalte zu distribuieren und dass Unternehmen quasi diese dann individualisieren können. Was wir nicht machen oder zumindest noch nicht machen, ist zu sagen, wir gehen in so persönliche Coaching-Geschichten, wie das irgendwie in den Gedankentanken gemacht hat oder wie das auch andere Unternehmen ganz, ganz toll machen. Wo so eine 1-zu-1-Beziehung hergestellt wird. Wir sind immer quasi Company-Beziehung zum User. Und ja, also zumindest jetzt mittelfristig machen wir das noch nicht.
Ja, Gedankentanken ist ein super Stichwort, weil ich mich bei euch, vielleicht kannst du nochmal über euer bisheriges Modell, also quasi bevor ihr jetzt angefangen habt, euch zu öffnen, nochmal ein bisschen was erzählen. Und zwar, ich habe mich bei euch tatsächlich, als wir damals gesprochen haben, schon gefragt, wie kann man überhaupt diesen hochwertigen Content dauerhaft finanzieren? Ja, und Gedankentanken geht ja, zumindest soweit ich sie kenne, einen ganz anderen Weg. Die haben ja quasi ihre Live-Veranstaltungen, die im Prinzip nicht kosten, sondern erstmal als mindestens Profit-Center eher sogar, sagen wir, Cashflow-positiv sein müssten und generieren daraus hervorragenden Content. Ist diese Strategie von euch, war da ein Denkfehler oder habt ihr aber nur gesagt, nee, es gibt noch ein besseres Modell?
Nee, ich glaube, das war einfach die logische Konsequenz. Ich glaube, ja, Gedankentanken, super Company, ja, Alexander Müller, auch toller Unternehmer, macht es großartig, aber wir machen halt was ganz anderes als wir. Und du musst dann schon sehen nachher, dass wir schon auch gesehen haben, alleine, wir haben ja auch Konferenzen zum Teil mal eingebunden bei uns. Ach so. Und dass du schon siehst, ja, wir haben mit Benchlets kooperiert, mit anderen größeren kooperiert, und dass du schon siehst, ja, es reicht nicht, also zumindest bei uns nicht, einfach so abgefilmten Konferenz-Content hochzuladen, ja. Sondern das muss dann schon nochmal irgendwie aufgearbeitet werden. Du siehst, es funktioniert von den Metrics nicht so gut. Wir messen ja sehr, sehr viel, dass wenn es nicht wirklich fürs E-Learning auch produziert ist, dass es dann eigentlich auch nicht so gut funktioniert. Und dann, ja, wie gesagt, wir haben ja am Anfang mit dem Digitalkurs angefangen und haben gesagt, okay, da gibt's eigentlich gar nichts, was geil ist. Das müssen wir einfach selber machen. Und das war sicherlich am Anfang auch ein guter Markt-Entry. Und jetzt gehen wir einfach dahin, dass wir viel besser geworden sind im Content-Sourcen, dass wir einfach sehen, es gibt total viel draußen, was auch gut ist. Und deswegen wollen wir uns wirklich darauf konzentrieren, ja, die überragende Plattform da zur Verfügung zu stellen.
Ja, also für die Nutzer oder für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen, also ihr habt da wirklich Hollywood-reife Produktion abgeliefert, ne? Ich glaube mit Frank Thelen und Christoph Käse, Florian Heinemann und so weiter, also richtige, so das Who is Who der Szene, glaube ich, immer zu jedem Thema irgendwie, was ich die 1, 2, 3 Vordenker. Das klang oder das sah schon sehr, sehr teuer aus, deswegen frage ich halt so, ne?
Ja, und das war natürlich dann auch ein Grund, ne? Weil wenn du sagst, du willst quasi jegliches Learning innerhalb der Organisation nachher abbilden, musst du auch ein großes Spektrum an Themenvielfalt bieten nachher. Und dann stand natürlich dann schon vor der Entscheidung, so bauen wir jetzt 15 Filmstudios und heiern irgendwie 400 Leute im Kamerateam oder und noch 500 Leute in die Redaktion, weil du musst ja auch wirklich ein Experte dann in den einzelnen Themen sein. Oder bauen wir ein hervorragendes Sourcing-Netzwerk auf und holen die besten, die besten Content-Produktionen. Das muss ja auch nicht immer Video sein, ja. Es gibt auch ganz tolle Audiogeschichten, es gibt ganz tolle Blogs. Holen wir die dazu und haben uns für den Weg entschlossen, der wahrscheinlich auch ein Stückchen weit Kapital schonender ist. Und man muss auch ganz klar sagen, ich glaube, das haben wir ganz vernünftig gemacht am Anfang, aber wir sind auch keine Content-Videoproduktionsfirma, ne? Und haben dann vielleicht da nicht sehr effizient produziert. Das war alles gut, aber ich glaube, Effizienzgewinne hätten wir da noch einholen können.
Und sag mal, wenn du jetzt mal so in die Zukunft spulst, die Marke Masterplan, wie würdest du die denn in den Köpfen verankern wollen? Also so in 3, 4, 5 Jahren und vor allem vielleicht auch in welchen Märkten?
Ja, gerne. Also wenn man in 3, 4, 5 Jahren und hoffentlich auch heute schon ein bisschen an Masterplan denkt, dann denke ich daran, dass Lernen mir Spaß macht. Ja, das ist keine Belastung mehr und das ist keine Bestrafung vom Unternehmen, sondern habe ich Lust drauf. Und das ist ein aktiver Teil meines Entwicklungsprozesses. Ja, und wir wollen Masterplan rund ums Thema Weiterbildung, rund ums Thema Lernen in dem organisationalen Kontext positionieren. Ich glaube, da sind wir ganz gut auf einem guten Weg. Und da wir uns ja auch immer mehr jetzt auf den Software-Aspekt konzentrieren, sind wir da auch ziemlich offen für eine Internationalisierung. Und ich glaube, wir haben uns schon ein paar Märkte angeschaut, ohne da jetzt zu viel ins Detail zu gehen, ist das, glaube ich, schon ein Produkt, dass man viel besser internationalisieren kann, als das in der Ursprungsversion der Fall war. Weil das Problem ist ja weltweit das Gleiche, ne? Die Welt verändert sich immer schneller. Viele Leute kommen nicht mehr mit und es reicht einfach nicht, jetzt sich einfach 10 Jahre nicht mehr weiterzubilden. Das ist ja kein deutschland-exklusives Problem, ja? Das ist ein europäisches und wahrscheinlich sogar ein weltweites.
Und sag mal, jetzt hören hier wahrscheinlich ziemlich viele Startups zu, Stefan. Ab welcher Größenordnung von Unternehmen ist es überhaupt sinnvoll, sich mit euch zu beschäftigen? Und vielleicht kannst du auch noch mal kurz was zu den Kosten sagen.
Ja, gerne. Also wir sind ja große Startup-Freunde. Also wenn ein struggling Startup ganz gerne Masterplan einführen wollen möchte und da finden wir da schon eine Lösung.
Aber auch nicht nur die struggling, vielleicht gibt es ja auch welche, die einfach Lust haben, ne?
Genau. Und also es nutzt eigentlich, also es ist für jede Größe nutzbar. Und so das Thema rausgeht, wir nutzen es auch intern. Also du kannst ganz fantastisch dein ganzes Onboarding damit abbilden, ja. Baust eine quasi einen individuellen Onboarding-Lernpfad, den musst du einmal machen und kannst den quasi unendlich skalieren. Ja? Also wir machen unser komplettes Onboarding darüber. Wir machen alle großen Team-Meetings machen wir darüber, dass Leute das quasi nochmal nachschauen können dann. Und du hast natürlich wirklich einen Zugang zu richtig coolem Content, ja. Und wie gesagt, also, ja, ich baue zum Beispiel selber mit unserem Head of Sales, baue ich innerhalb von 10 Minuten einen geilen Lernpfad für Sales, wie man irgendwie Cold Calling optimieren kann, ja. Dann nehme ich irgendwie den Content von Masterplan, baue den da rein und dann machen wir vielleicht noch ein kleines Handyvideo dazu und sagen, okay, das ist aber unser Take dazu. Und dann hat das quasi einen Immediate Effekt und das war in allen Ebenen. Und zu den Kosten, das ist bei uns wirklich sehr, sehr individuell geregelt. Ja, das fängt an bei 50 bis 60 Euro pro Lizenz pro Jahr für einen Mitarbeiter, wenn du sehr viele Lizenzen abnimmst. Und es ist ein bisschen teurer, wenn du ein bisschen weniger Lizenzen machst. Finden wir aber eigentlich immer eine ganz gute Lösung, weil ja, das ist vielleicht so ein bisschen das Besondere an Masterplan. Wir haben irgendwie im letzten Jahr 0,3% Churn gehabt, ne? Also wenn die Unternehmen einmal dabei sind, dann lieben die das. Und da sind wir ganz besonders stolz drauf, ja.
Und sag mal, Stefan, du hast mir gerade erzählt im Vorfeld, du kommst direkt von einer 5-tägigen Offsite aus Krakau, ne? Das musst du vielleicht auch nochmal erzählen. Das ist ja jetzt auch nicht typisch. Wie läuft so eine Offsite ab und was sind vielleicht so die Dinge, die du dir versprochen hast davon und was sind auch die Dinge, die dann irgendwie eingetreten sind?
Ja, gerne. Also für uns waren zwei Themen wichtig. Wir versuchen gerade die ganze Organisation umzustellen auf cross-funktionale Teams, ja, dass wir nicht mehr sagen, ja, ja, Sales hiret seinen eigenen Designer, Content hiret seine eigenen Writers, Engineering hat seine eigenen Designer, sondern dass wir wirklich eine komplett cross-funktionale Organisation bauen, ja, in dem es sogenannte Gilden oder Expertise-Chapter gibt. Ja, da gibt es eine Writers-Guild, da sind dann quasi alle Writer drin, da sind dann gibt es eine Design-Guild, da sind alle Designer versammelt und dass wir uns dann quasi über die Gilden in Projekten organisieren. Das ist eine sehr, sehr radikale Umstellung, ja, weil wir schon zum Teil cross-funktional vorher gearbeitet haben, aber ein Stückchen weit auch immer noch in klassischen hierarchischen Systemen. Und um das quasi, ja, um den Kickoff dafür zu schaffen, haben wir so unsere 25 Top-Leute, 25, 30 Top-Leute in Krakau versammelt.
Ihr seid so 100 Mitarbeiter, ne?
Ja, so 120 jetzt, genau. Und um das einfach mit denen das vorzustellen, die Feinheiten dann noch mit denen zusammen zu besprechen und dass die auch wieder als Multiplikatoren in ihrem Team funktionieren können. Und das Zweite, warum wir das gemacht haben, ja, da bin ich persönlich einfach sehr überzeugt oder sehr großer Fan von, ist, dass ich glaube, Remote funktioniert gut, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass um eine Organisation, dass sie gut funktioniert, ist Trust. Also Trust zwischen den einzelnen Teammitgliedern, aber auch zwischen den einzelnen Teams. Und ich glaube, sonst auch rein mathematisch, wenn du kein Trust entwickelst zwischen deinen Mitarbeitern und zwischen den eigenen Teams, ja, dann werden deine Beherrschungskosten nachher exponentiell steigen. Und ich glaube schon, dass Offline-Events immer noch am besten dazu geeignet sind, Trust herzustellen, ja, gemeinsame Aktivitäten zu machen, ja. Natürlich immer unter Berücksichtigung jetzt auch der Corona-Maßnahmen, ne? Also alle sind entweder geimpft oder hatten halt jeden Tag einen negativen Test vorzulegen, was wir da direkt dann durchgeführt haben. Aber nichts bildet besser Trust, als irgendwie mit den Top 15 Leuten abends in der Karaoke-Bar zu versacken. Und das haben wir gemacht. Ja, und das kriegen wir nie, das kriegst du niemals, oder das ist zumindest meine Erfahrung, kriegst du niemals virtuell hin. Ja, du kannst Tasks und Aufgaben sehr gut virtuell irgendwie distribuieren, aber dieses Trust-Erlebnis, das bildet sich immer noch sehr, 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 sehr persönlich. Und deswegen würde ich sagen, war es schon ein großer Erfolg.
Ja, super. Ja. Also das klingt wirklich toll. Ich kann mir ja sogar vorstellen, ich habe hier in der letzten Zeit relativ häufig natürlich über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen und da ist und Klimaschutz und so weiter. Und da merkt man natürlich schon, da entsteht ein Druck von den Mitarbeitern oder auch von den Bewerbern, die dann einfach hinterfragen, sag mal, ist euer Unternehmen eigentlich nachhaltig? Wie seid ihr da aufgestellt bei eurer Ökobilanz und so weiter? Das könnte ich mir fast vorstellen. Bei den Perks ist das bei euch vielleicht dann genauso, dass man irgendwann sagt, sag mal, was habt ihr eigentlich für Weiterbildungsmöglichkeiten, ne?
Total. Und wenn du siehst, ne, und ich auch die, das zahlt ja auch darauf ein, was du gerade angesprochen hast, ja. Wie ist das früher? Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht so in seiner Internet-Berlin-Bubble ist. Ja. Wie machen die meisten Unternehmen noch Weiterbildung? Ja. Zumindest vor Corona. Aber wir sehen gerade, dass es auch wiederkommt. Die fliegen ihre Leute für irgendwelche Seminare um die halbe Welt und schicken dann 3 Tage ins Hotel. Das A, wenig zeiteffizient. Und B ist natürlich irgendwie klimaneutral auch katastrophal. Ja, das heißt nicht, dass man jetzt alles komplett online machen kann. Ich habe ja gerade das Beispiel in Krakau angesprochen, aber viele, viele Sachen, die gerade wenn es irgendwie um Wissensvermittlung geht, ja, die kannst du schon mit besseren Experten skalierbarer zu einem Bruchteil der Kosten über Masterplan machen.
Stefan, ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Wir sind schon weit über die Zeit, aber ich glaube, das war es wert. Es ist ein tolles Unternehmen, was ihr da aufbaut. Ich kann es jedem empfehlen. Ich weiß nicht, gibt es eine Trial-Version, die man sich angucken kann? Gibt es, glaube ich, nicht, ne?
Doch, gibt es. Auf Masterplan kannst du dir auch einfach eine Trial-Version ziehen. Da hast du ein bisschen weniger Access zu Sachen, aber man kriegt ein ganz gutes Look and Feel und ja.
Okay, masterplan.com, das muss man auch sagen, ihr habt eine krasse Domain euch damals gekauft. Ich will gar nicht wissen, was es gekostet hat, Stefan. Ja,
aber sagen wir mal so, die war nicht mehr frei.
Ja, das dachte ich mir schon, ne? Genau. Krass. Also super, toller Pfad und wenn es Neuigkeiten bei euch gibt, sag gerne Bescheid, ne?
Machen wir. Ganz lieben Dank euch.
Wusstest du, dass es auf unserer Webseite www.startupinsider.de eine Übersicht der deutschen Investorenlandschaft gibt, mit über 150 detaillierten Investorenprofilen, Fotos, Interviews und vielem mehr? Der Report umfasst 250 Seiten und ist völlig kostenlos. Und das Beste, einmal registriert erhältst du alle künftigen Investorenreports am Erscheinungsdatum. Den kostenlosen Download und alle weiteren Informationen findest du auf www.startupinsider.de/report.
Jetzt zu Gast
Arkadi Jampolsky, Co-Founder und COO von Wunderflats.
Ja, also ich freue mich sehr. Arkadi Jampolsky ist hier von Wunderflats. Arkadi, ich finde es super, dass wir sprechen und erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurer tollen Runde.
Vielen Dank. Jan, freut mich auch wieder mit dir zu sprechen.
Ja, super. Du, 21 Millionen Dollar habe ich hier gelesen. Das, wie fühlt sich das an?
Ja, ist ein großer, wichtiger Meilenstein für das Team und die Firma. Ist mehr, als wir bisher in Summe über die letzten Jahre investieren konnten. Und jetzt freuen wir uns sehr drauf bei Wunderflats so eine große Summe in den nächsten paar Jahren investieren zu können.
Bevor wir darüber sprechen, wo rein ihr die investieren möchtet, vielleicht erzählst du erstmal für die, die euch noch nicht kennen, was genau Wunderflats macht.
Ja, sehr gerne. Also Wunderflats haben wir gestartet, um Wohnen einfacher zu machen. Und heute ist Wunderflats Deutschlands größte Plattform mit über 24.000 Wohnungen in Deutschland, die voll möbliert sind, die man ab einem Monat Aufenthaltsdauer mieten kann. Die sind verifiziert und für Mieter ist der Prozess deutlich einfacher als bevor es Wunderflats gab. Ausländische Mieter brauchen keine Schufa, funktioniert alles online, die Mietverträge sind alle geprüft und für Vermieter ist das Ganze auch einfach, kostet halb so viel, wie der Makler gekostet hat. Also da haben wir ganz, ganz viel schon mal im ersten Schritt für uns hier in Deutschland verändert, haben aber natürlich noch viel mehr vor und streben in unserer Vorstellung an, das kundenzentrischste Wohnunternehmen Europas zu werden und es allen Leuten zu ermöglichen, einfach Online-Wohnungen zu mieten, so wie man das auch aus anderen Industrien kennt.
Was ist denn dein Blick auf den Markt? Weil ich hatte mal den Christian Geiser hier von COSI und dann war auch Habit hier mal im Podcast. Das heißt, Luca, sind ja wahrscheinlich, sag mal, irgendwie Mitbewerber von euch oder gibt es da klare Abgrenzungen? Und dann vielleicht damit verbunden auch die Frage, wenn es Mitbewerber sind, warum boomt denn dieser Markt gerade so stark?
Ja, also COSI und Habit sind spannende Unternehmen und das ist, die sind auch auf unserem, auf dem gleichen Markt tätig wie Wunderflats, nur mit einem ganz anderen Geschäftsmodell auf einer anderen Wertschöpfungsstufe. Was sie machen, ist das, was auch das Hilton macht im Hotelmarkt. Sie betreiben, möblieren und vermieten. Und das, was Wunderflats macht, ist eher das, was Booking.com macht zum Beispiel. Wir sind die Plattform, auf der man dann tatsächlich online mietet und online auch Mietverträge abschließt. Außerdem machen wir nur Wohnen, kein Tourismus. Alle touristischen Aufenthalte werden rausgefiltert und alle Wohnaufenthalte werden über Wunderflats abgewickelt. Und der Fokus von uns ist daher also ein etwas anderer als von einem Habit zum Beispiel, die sich auf das Kundenerlebnis in der Wohnung konzentrieren und möglichst viele Wohnungen haben möchten, die sie möglichst voll vermietet haben. Unser Fokus ist es, Mieter und Vermieter sehr gut zusammenzubringen. Und was wir da beobachtet haben, ist, dass viele Leute einfach die Erwartung haben, sich auf 30 Wohnungen zu bewerben. Und das ist halt, also für 29 Leute ist es eine Zeitverschwendung. Und wenn Vermieter 100 Leute hat, die sich auf eine Wohnung beworben haben, dann ist es für 99 Leute eine komplette Zeitverschwendung und auch für den Vermieter total ineffizient. Und bei Wunderflats ist es so, dass sich die Mietenden im Schnitt 3 Wohnungen anfragen und sich für 3 Wohnungen interessieren. Das ist der Durchschnitt. Und von allen Mietenden, die halt Interesse an im Schnitt 3 Wohnungen haben, bekommen 2/3 Zusagen von Vermietern, dass die Vermietung klappt und passt. Und das ist ein Quantensprung in der Effizienz der Vermittlung und in der Effizienz des Matchings, was wir mit Machine Learning Algorithmen erreicht haben. Das ist halt so unser Kern. Wir wollen, dass Mietende und Vermietende möglichst gut zusammenfinden und möglichst schnell und effizient zusammenfinden, weil wir all die Daten nutzen. Und dann wollen wir den Prozess natürlich möglichst angenehm machen und ganz viel Vertrauen skaliert bekommen. Also das auf der Skala von über 20.000 Wohnungen und auch Zehntausenden von Mietinteressenten, dass wir immer sehr zuverlässig sagen können, ja, die Wohnung ist gut, ja, der Vermieter, die Vermieterin ist gut oder und ja, die Mieterin ist super und passt auch für den Vermieter. Und das ist so unser Job, auf den sich Wunderflats konzentriert.
Cool. Ja, ich finde es erstmal sympathisch, dass du Machine Learning sagst und nicht KI, denn das Passwort KI, das geistert ja quasi durch jedes Pitch-Deck gerade. Und sag mal, apropos Pitch-Deck, du hast gerade bewusst gesagt Booking.com oder hätte es auch Airbnb sein können?
Hätte auch Airbnb genauso sein können, ja.
Ja, ich frage deswegen, Arkadi, weil also Airbnb, da gibt's ja aus dem Airbnb Pitch Deck einen wundervollen Vergleich eben genau mit dem Hilton, weil du gerade das Hilton angesprochen hast, wo ja quasi dieses Asset-Light-Modell und das Wachstum von Airbnb am Beispiel von Hilton oder im Vergleich zu Hilton dargestellt wurde. Jetzt wollte ich halt eben fragen, ob ihr tatsächlich euch in so einer Position seht, dass ihr diesen Markt also quasi überrollen könnt und dann vielleicht damit verbunden auch, ob das eure Investoren auch so sehen.
Ja, also ich glaube, insgesamt in der Digitalisierung kommen wir jetzt immer mehr und mehr an Punkte, wo Geschäftsmodelle, die richtig tiefgreifend in die Wertschöpfung eingreifen, die Stufe sind, wo sehr viel Wert zu schaffen ist durch eben Software und durch Digitalisierung. Und dadurch passiert es eben auch, dass wir mehr und mehr digitale Modelle haben, die tiefer in die Wertschöpfung reingehen, also sowas eben wie ein Habit. Und das wird auch sehr gut von Investoren finanziert. Bei Wunderflats haben wir uns allerdings gesagt, wir wollen bewusst die Plattform schaffen, denn auf der Plattformebene, also dieses Pendant im Wohnbereich mit wirklich Wohnmietverträgen, dieses Pendant zu einem sehr gut funktionierenden Booking.com oder einem sehr gut funktionierenden Airbnb für Ferienunterkünfte, das gibt es im Wohnbereich nicht. Da hast du in jedem Land was Unterschiedliches in Europa und dann auch noch mehrere Plattformen, dann auch noch Plattformen, wo man halt nicht online mieten kann. Und das ist einfach bei den heutigen digitalen Möglichkeiten nicht verständlich, dass wir da noch nicht so weit sind. Und das schaffen wir eben mit Wunderflats. Und von Investorenseite hören wir auch immer wieder, dass unsere Investoren vor allem an Wunderflats spannend finden, dass wir eben die Plattform-Ebene schaffen und ein sogenanntes Asset-Light-Modell sind, wie du das gerade auch gesagt hast. Und das ist auch der Grund, wieso Verdane, PropTech 1, Axel Springer, Digital Ventures und auch die IBB Ventures, auch Creator Venture, alle investiert haben bei Wunderflats initial und auch jetzt wieder weiter investiert haben, auch im Rahmen der Runde. Also fast alle Gesellschafter haben sich beteiligt, weil sie gesehen haben, dass die Plattform selbst in einem so schwierigen Jahr 2020 durch Corona geprägt mit Reisebeschränkungen und so weiter. Die Plattform, die hat super funktioniert. Wir haben 58% mehr Nachfrage gehabt. Wir sind stark gewachsen in 2020, trotz allem. Und der Markt insgesamt hat sich auch gut entwickelt und wir konnten dem Markt durch das effizientere Matching dabei helfen. Du hast vorhin auch gefragt, wieso der Markt insgesamt gewachsen ist. Was wir auf jeden Fall beobachtet haben, ist, dass wir ein sehr starkes Wachstum der inländischen Nachfrage hatten. Also es kommen Leute aus dem Ausland nach Deutschland, mieten eine Wohnung für 6 Monate, für 2 Jahre, für irgendwelche Zeiträume bei Wunderflats. Es nutzen aber genauso auch Leute aus dem Inland. Und die Auslandsnachfrage ist gefallen, die Inlandsnachfrage ist aber so stark gestiegen, dass wir insgesamt auch ein sehr schönes Wachstum verzeichnen konnten.
Und jetzt ist Verdane oder Verdane, ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen werden, bei euch eingestiegen. Das ist ja eine Private Equity Firma. Wie kommt es denn dazu?
Verdane spricht man das auch. Und das ist eine Growth Private Equity Firma, die sowohl Venture Capital Growth Investments machen, wie bei uns, eine Minderheitsbeteiligung mit einem sehr hohen Entwicklungspotenzial. Sie machen aber auch Private Equity Investments, wie zum Beispiel bei Momox, eine deutlich größere Firma. Ja, also das heißt, das ist eben Teil ihrer Strategie, sich auch in ganz Europa früh in Technologiefirmen reinzugehen, die ein hohes Wachstumspotenzial haben. Sie wurden auch 2019 und 2020 zum Europas Growth Investor des Jahres gewählt, wo sie auch eben mit den klassischen VCs, die man in Deutschland kennt, konkurriert haben.
Und dann jetzt vielleicht mal die Frage nochmal an dich, wo geht denn jetzt die Reise hin? Also du hast ja vorhin schon sag mal, über die Investorenstruktur gesprochen, da sind ja auch einige spannende, so PropTech One kennt man ja, Creator kennt man hier in Berlin, also die sind natürlich auch sehr aktiv, aber die sind in der letzten Zeit nicht so häufig hier aufgetaucht. Wo sehen die euch in 2-3 Jahren oder wo seht ihr euch in 2-5 Jahren? Mhm.
Ja, also gemeinsam mit Within und allen anderen Investoren wollen wir das Mieten von Wohnraum wirklich kundenzentrisch wird. Und dafür bauen wir diese Firma. Und das heißt, dass wir uns vorstellen, in einigen Jahren in ganz Europa oder in den größten Teilen Europas Wohnungen zu Miete online anzubieten. Und das in einem Prozess, der sehr viel besser ist als den heute die meisten Mietenden erleben, wo sie zum Teil Diskriminierung erfahren oder auch sehr viele Ineffizienzen sind. Wir haben jetzt auf dieser Reise bereits Europas größten Mietmarkt, nämlich Deutschland, sehr gut bearbeitet. Da sind wir aber auch noch sehr weit am Anfang. Also 24.000 Wohnungen ist ein erster Schritt. Da werden wir auf jeden Fall noch ins Sechsstellige wachsen in den nächsten Jahren. Und wir expandieren Schritt für Schritt europäisch.
Ja, jetzt sagst du gerade kundenzentrisch, hast du zum zweiten Mal jetzt gesagt. Und jetzt da nochmal die Frage, also Booking.com, der Vergleich, die sind jetzt aus meiner Sicht nicht total kundenzentrisch. Im Gegenteil, ich glaube, die haben eigentlich nicht den allerbesten Ruf, ne? Und zwar auf beiden Seiten. Wenn man jetzt mal, ne, die sind ja eigentlich eine Art Marktplatz oder zumindest ein Intermediär. Und wenn man jetzt mal guckt, sie fallen eher auf durch Verknappung, durch irgendwelche, weiß nicht, Klickpreis oder wie sagt man, Klickaktionen, ja, die man da irgendwie initiieren möchte, den Verführungen des Kunden. Und dann auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Hotels, die sich beschweren oder auch Ferienhäuseranbieter, die dann sagen, sie leiden eigentlich eher unter der Marktdominanz von Booking.com. Ist das der Weg, den ihr seht?
Der Weg von Booking.com hat dazu geführt, dass ein Airbnb überhaupt entstehen konnte. Wäre die Firma deutlich kundenzentrischer gewesen, hätte es neben ihr nicht noch eine weitere Firma in dem gleichen Segment geschafft, mit einer Bewertung von 100 Milliarden plus minus, Börsenkurs schwankt ja gerade. Und das ist, glaube ich, ein Rezept, um Innovation und Disruption in der Industrie zu fördern und auch hohe Gewinne zu haben. Und das Rezept von Wunderflats soll das nicht sein, sondern okay. Wir wollen wirklich richtig kundenzentrisch agieren, was halt heute bereits heißt, dass wir bei der Gestaltung der Features auf der Plattform, der Funktion der Plattform, uns immer vorstellen, bei den Entscheidungen, dass halt Kunden mit am Tisch sitzen bei uns intern im Team. Viele von uns sind auch tatsächlich Mietende bei Wunderflats gewesen. Ich habe selber 13 verschiedene Wunderflats-Wohnungen bewohnt und das Produkt selber getestet, bis ich mit meiner Freundin ein bisschen fester zusammengezogen bin. Die konnte ich nicht dafür gewinnen, weiter alle paar Monate die Wohnung zu wechseln. Wir sprechen auch jede Woche mit unseren Kunden, auch auf der Vermieterseite, mit Vermieterinnen und Vermietern, um ein richtig kundenzentrisches Produkt zu bauen. Eine Maxime da zum Beispiel ist, dass wir möchten, dass die Nutzer möglichst wenig Zeit auf der Plattform verbringen. Und das ist etwas konträr zum allgemeinen Internetdenken und Plattformdenken. Viele Plattformen maximieren auf die verbrachte Zeit auf der Plattform mit den Nutzern. Und wir probieren durch unsere Algorithmen und durch die Features den möglichst schnell den Wert, den die Kunden haben möchten, zu erbringen. Das heißt, möglichst die perfekten Wohnungen für jeden einzelnen Mieter weit oben anzuzeigen. Das wird auch die ganze Zeit aktualisiert. Wenn du jetzt zum Beispiel bei uns eine Wohnung hast mit sehr vielen Interessenten, dann brauchen, und die Interessenten passen auch, dann brauchen wir deine Wohnung nicht mehr so weit oben anzeigen, damit sich dann der 15. Oder die 15. Mieterin auf deine Wohnung bewirbt. Das wäre halt nicht so effizient für sie. Und über solche Sachen denken wir nach. Und wenn wir Features bauen, achten wir darauf, dass die Leute den Nutzen ganz schnell bekommen und nicht eben darauf, dass die Leute möglichst oft und häufig auf die Plattform wiederkommen. Also letztens hatten wir den Gedanken, dass Wunderf jetzt eine Firma ist, die versucht, statt dass du bei der Wohnungssuche hunderte Anzeigen über klassische Portale durchklickst, sollst du bei Wunderf jetzt eher so ein, zwei Dutzend anschauen und dann schon fertig sein, statt 100-200. Und damit hast du mehr Zeit auch offline. Mit der echten Welt, in der echten Wohnung und kann sich eben mehr um das echte Leben kümmern.
Ja, und wenn du jetzt gerade Maximen ansprichst, vielleicht kannst du mal das Wechselspiel oder das Kräfteverhältnis zwischen Nutzer und Vermieter nochmal beschreiben. Sorgt denn ein glücklicher Nutzer von euch für glückliche Vermieter oder sorgen glückliche Vermieter für glückliche Kunden?
Sehr interessantes Thema. Ich glaube, dass wir sehr am Anfang ging es sehr, sehr stark um die Vermietenden, denn man kann keine Mieter glücklich machen ohne Wohnung. Und es gab, als wir gestartet sind, noch so wenig Wohnungen, dass die Kernherausforderung nicht darin bestand, alle Mieter der Welt zu uns zu gewinnen, sondern die Kernherausforderung bestand darin, unsere Mission bestand darin, das beste Angebot an möblierten Wohnungen auf unserer Plattform zu haben. Und das ist bis heute im Kern von unserer Mission, also die beste Auswahl an Wohnungen zu haben. Hinzugekommen ist, weil wir bereits eine so gute Auswahl haben, dass wir einen Mietprozess haben, der die Mietenden sehr willkommen heißt. Und das ist so ein bisschen das Gegenteil von den Erwartungen, die viele Leute haben, wenn sie eine Wohnung in Großstädten mieten möchten. Also von willkommen heißen, da redet keiner, der da in Großstädte umzieht, sondern erwartet halt eher einer von 100 oder von 50 Leuten zu sein, die sich auf die Wohnung bewerben. Und wir probieren eben, dass wir den Prozess so gestalten, dass Vermietende die Mietenden willkommen heißen können. Und unsere Hypothese dahinter ist, dass wenn Vermietende auch weniger Aufwand haben, dabei mit den Mietenden umzugehen, können sie das eben viel mehr in die Qualität investieren. Und das ist auch notwendig, denn der Wettbewerb auf der vermietenden Seite ist auf jeden Fall größer geworden im Laufe der Zeit. Es gibt mehr Wohnungen und der Markt ist relativ liquide und preislich auch relativ elastisch, weil die Leute wohnen da ja alle 6 Monate. Und wenn die Vermieter halt in einer Woche Leerstand haben, dann müssen sie auch die Preise senken, damit sie die Wohnung schnell vermieten.
Das heißt aber, ich höre raus, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind geklärt, weil das ist ja im Airbnb-Umfeld nicht ganz der Fall, ne?
Genau. Wir machen Wohnmietverträge und die schließen, also dabei erfassen wir den Aufenthaltsgrund, dabei erfassen wir die Aufenthaltsdauer und sorgen eben dafür, dass wir Mietende haben, die da wirklich wohnen. Und bei Airbnb werden Beherbergungsverträge abgeschlossen und diejenigen, die darüber mieten, können sehr, sehr wahrscheinlich auch Touristen sein. Und das ist eben eine Zweckentfremdung, wo Städte gesagt haben, wir haben hier Wohnraum geschaffen, wir haben hier Wohnraum gefördert und wir haben auf der anderen Seite Hotellizenzen vergeben. Wir wollen Touristen und wir können nicht einfach das vermischen, weil sonst geht es unter städteplanerisches Konzept nicht auf. Mhm.
Wäre denn eigentlich so ein Airbnb oder Booking.com mal ein Exit-Kanal für euch, ein potenzieller? Also das wäre ja quasi für beide eigentlich eine interessante Erweiterung des Geschäftsmodells, ne?
Ja, wir fokussieren uns drauf, möglichst zu verstehen, was wir noch alles tun können, um viel Wert für die Kunden zu schaffen. Und dann werden auch unsere Investoren von alleine glücklich. Also,
aber trotzdem, das wäre ja ein Puzzle, das ist nicht falsch, ne? Das wäre ein Puzzlestück, was da eigentlich gut dazu passen würde, ne?
Je nachdem, wie man sieht. Also es ist eine die Frage von nach der M&A-Strategie von einem Booking.com und Airbnb. Also wir sehen uns sehr stark im Wohnsegment. Also wir wollen wirklich eine Wohnfirma, die kundenzentrischste Wohnfirma Europas bauen. Und da kann man eben auch in dem Wohnsegment an potenzielle Anknüpfungspunkte denken. Ja, und im Tourismussegment kann man natürlich auch ins Wohnsegment hinein expandieren, weil man auch viel Plattform, viel Daten, viel Technik hat. Aber es ist dann doch ein ganz anderes Kundensegment.
Cool. Akali, wir könnten jetzt noch endlos weitersprechen, weil ich habe noch ganz, ganz viele Themen eigentlich über eure Kundenakquise-Kanäle, wollte ich eigentlich mit dir noch sprechen und auch tatsächlich nochmal, wie viel ihr verdient an den einzelnen Kunden und so weiter. Aber das schaffen wir jetzt aus Zeitgründen nicht mehr. Und bei euch ist jetzt das Thema Teamkultur eigentlich auch noch ein mega relevantes, weiß ich eigentlich aus der Vergangenheit. Ich glaube, wir müssen das an anderer Stelle nochmal fortsetzen. Aber haben wir denn zum Thema jetzt sag mal rein der Investitionsrunde und zu euch direkt was vergessen?
Ich glaube, was das Spannendste ist, was in der nächsten Zeit bei uns ansteht, ist, dass wir als Organisation von 100 auf 200, 250 Leute wachsen werden und damit auch viel bewegen werden. Also das Thema Wohnen ist etwas, wo die meisten Leute persönliche Unzufriedenheiten erlebt haben als Kunden. Mit dem Investment und mit dem größer werdenden Team haben wir vor, da sehr viel zu verbessern. Und wir werden viel aufbauen, entsprechend unserer Kultur, wie du gerade schon angesprochen hast, entsprechend unserer Firmenkultur, werden wir sehr stark viele Teams ausbauen, sei es im Bereich Daten, Marketing, Produkt und IT, sowie alle anderen Teams auch.
Das heißt, ihr sucht auch gerade Mitarbeiter?
Richtig.
Okay. Das heißt, bei euch, sag mal vielleicht die Standorte, ist es nur Berlin oder wo sucht ihr?
Wir stellen auch remote ein und unser Headquarter-Büro ist in Berlin, sind da aber eine hybride Firma, wo es in vielen Rollen auch die Möglichkeit gibt, vollkommen remote zu arbeiten.
Cool. Man erreicht euch über LinkedIn oder auf eurer Webseite findet man wahrscheinlich alle offenen Jobs. Akali, es war großartig, dass du da warst. Hat total viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
Vielen Dank, Jan. Hat mir auch großen Spaß gemacht und bis bald.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Das war's für heute. Das waren Stefan Peukert von Masterplan und Akadi Jampolski von Wunderflats. Ich fand's zwei super Gespräche. Ich hoffe, ihr fandet's auch toll. Wenn dem so ist, empfehlt uns gerne weiter oder hinterlasst eine Bewertung auf iTunes oder Apple Podcast. Damit helft ihr uns auf jeden Fall, mehr Hörerinnen und Hörer zu erreichen. Ansonsten freuen wir uns immer über Feedback. Und nochmal kurz der Hinweis, falls euch diese ganzen Themen interessieren. Wir posten die ganzen Shownotes dazu detailliert immer auf LinkedIn. Das heißt, wenn euch das interessiert, wenn ihr mal nachschlagen wollt, über wen wir hier zum Beispiel heute mit Otto Birnbaum in der Vormittagsfolge gesprochen haben, LinkedIn ist dafür immer ein sehr, sehr guter Kanal. Da findet ihr eigentlich alle Informationen. Oder ihr schreibt uns einfach über das Kontaktformular auf unserer Webseite. In diesem Sinne, euch noch einen wunderschönen Tag und bis morgen hoffentlich. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von Sendinblue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Alle weiteren Informationen auf de.sendinblue.com/podcast.